Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.
In den kommenden Wochen ist gleich mehrmals das Konzert für Orchester von Béla Bartók in Wiener Konzertsälen zu hören. Reisende Orchester bevorzugen dieses Stück aus der klassischen Moderne, denn es ist effektvoll und es verschreckt seit der Uraufführung das Publikum nie. Im Gegenteil, es ist eines der ganz wenigen Werke der klassischen Moderne, bei denen garantiert ist, dass der Kartenverkauf nicht zurückgeht, obwohl es als Hauptwerk wie die zweite Brahms oder die siebte Beethoven auf dem Programm stehen kann. Das Publikum liebt es. Die Musiker lieben es, weil sie, daher der Name Konzert für Orchester, solistisch brillieren können, und die Dirigenten lieben es auch, denn sie können ihre Musiker von der allerbesten Seite zeigen. Ein erstaunliches Phänomen für ein Werk, das um die Mitte des 20. Jahrhunderts entstanden ist. Grund genug, diese Erfolgsgeschichte einmal näher zu beleuchten. Willkommen im Musiksalon. Das Konzert für Orchester. Musik des Klassikers der Moderne Béla Bartók, die es geschafft hat, in den Konzertprogrammen am Ende stehen zu können, am Ende eines Programms wie eine Beethoven-Symphonie, eine Brahms-Symphonie, und trotzdem verlässt das Publikum den Saal nicht zur Pause, sondern freut sich auf das, was in der zweiten Hälfte kommt. Ebenso die Orchester, die das Werk gerne spielen, und die Dirigenten, die damit wahrhaft brillieren können. Eine Komposition aus dem Jahr 1943, am 1. Dezember 1944 von Boston Symphony Orchestra unter der Leitung des Auftraggebers Sergei Koussevitzky uraufgeführt und seit damals ein regelrechter Reißer. Von den Klassikern der Moderne haben es nicht viele in diesen Rang geschafft. Vielleicht die ersten Ballettmusiken von Igor Strawinsky, namentlich Der Feuervogel oder Le Sacre du Printemps. Was macht dieses Konzert für Orchester von Bartók so erfolgreich? Es ist eine fünfsätzige Symphonie, könnte man sagen, von der Form her gesehen, aber der Name verrät es schon, da ist Solistisches im Spiel. Dieses Konzert für Orchester, da sind die einzelnen Solisten, vor allem die Bläser, aber auch die Schlagwerker und sogar der Harfenist oder die Harfenistin, die sind die Stars, die sich da wie in einem barocken Concerto Grosso auch solistisch präsentieren können. Das Stück hat, wie könnte es bei Bartók anders sein, viele melancholische Elemente, aber es ist im Grunde ein positives, lebenssprühendes Stück. Das garantiert auch den Erfolg der Komposition. Und das, obwohl das Werk in einer äußersten Krise entstanden ist. Das heißt, es ist vielleicht das Dokument der Überwindung, der scheinbaren Überwindung einer Lebenskrise. Bartók war emigriert. 1939 ist er nach Amerika gegangen, vor den faschistischen Regimen in Zentraleuropa und namentlich in seiner ungarischen Heimat ist er geflohen. Zunächst einmal in die Schweiz, in die Arme des Sammlers und Orchestergründers Paul Sacher, der als Industrieller auch einer der größten Musikmäzene seiner Ära gewesen ist und der Bartók eingeladen hat, für sein Basler Kammerorchester das Divertimento für Streicher zu komponieren. Ein Stück, mit dem Bartók zwar hochzufrieden war, aber als er dann im Jahr 1939 ins amerikanische Exil gegangen war, da spekulierte er damit, mit diesem Divertimento sein Schaffen zu beenden. Mit dem Divertimento und dem Sechsten der Streichquartette. Bartóks Verleger drängte immer wieder auf neue Werke, aber der Komponist winkte ab. Er wälzte zwar immer wieder Pläne und sprach von einem Ballett für Orchester. Der Verleger bestellte Concerti in der Manier von Bachs brandenburgischen Konzerten mit etlichen Solisten. Aus all dem wurde aber nichts. Über Wasser halten konnte sich Béla Bartók in den USA zunächst als Pianist, vor allem auch an der Seite seiner Pianistenfrau, der zweiten Ehefrau, Dita Pastori, und dank eines Studienauftrags einer Universität, die ihn gebeten hatte, eine wertvolle Sammlung jugoslawischer Volksmusik zu katalogisieren. Das hat Bartók immer interessiert. Er hat ja ungarische Volksmusik gesammelt, rumänische Volksmusik und nun also serbisches und kroatisches. Das lenkte ihn ab. Es hielt ihn aber auch davon ab, neue Stücke zu planen. Erster Besuch von Sergei Koussevitzky, dem Chefdirigenten von Boston Symphony, hat das Blatt gewendet. Er hat Bartók zugeredet, doch ein größeres Stück für Orchester zu schreiben. Er würde es durch seine Koussevitzky Foundation finanzieren und natürlich auch mit Boston Symphony uraufführen. Endlich war damit der Damm gebrochen. Innerhalb weniger Wochen, zwischen 15. August und 8. Oktober 1943, war die Klavierskizze des Konzerts für Orchester komponiert. Daraufhin entstand die Orchestrierung und in Boston am 1. Dezember 1944 kam es zur sensationellen Uraufführung. 5 Sätze, wie gesagt, symphonischen Zuschnitts hat die Komposition und die Ecksätze sind denn auch, wie in den großen romantischen Symphonien, wirklich von massivem Zuschnitt. Das Werk beginnt mit einer nebelhaften, langsamen Einleitung, eine Art Werden, Entstehen, bis Beethoven in seiner 9., Bruckner in manchen der Symphonien, oder auch Wagner in seinem Rheingold vorgemacht hatten. An den Rheingold-Beginn hat bei Bartók schon manches erinnert, vor allem die Introduktion zur Ballettmusik zum holzgeschnitzten Prinzen. Und nun ein großes Orchesterwerk, in dem langsam aus melancholischen Seufzern und einem geheimnisvollen Raunen die Musik gleichsam erwacht. Da sind nun in der Folge keine knapp gezeichneten Bilder zu erwarten, sondern ein ausführliches musikalisches Drama. Darüber sind wir uns völlig im Klaren, wenn wir merken, wie viel Zeit sich Bartók nimmt, um seine Musik entstehen zu lassen. Noch in der Introduktion kommt es zu großen, hochexpressiven, fast verzweifelt wirkenden Aufwallungen. Man hört, da komponiert kein glücklicher Mann. Aber in der fast zornigen Aufwallung schwingt sich die Musik plötzlich auf, findet neue Energien und schleudert quasi das erste Thema des folgenden Allegro-Satzes heraus. Schon in den ersten Takten seines Konzerts für Orchester steckt Béla Bartók also den Rahmen ab. Die Musik umfasst eine erstaunliche Ausdrucksbandbreite von hochexpressiv und sehr subjektiv bis hin zu einer klassizistisch klaren Formbeherrschung mit sehr klar geformten Themen, die alle sehr prägnant sind und deren Entwicklung und Verarbeitung man wunderbar mitverfolgen kann. Das ist auch mit ein Erfolgsrezept dieses ungewöhnlichen Stücks. Auf dem Höhepunkt des ersten Satzes hören wir den lyrischen Seitensatz, aus dem wieder das Hauptthema hervorbricht und dann eine Art Fugato, wie es in vielen klassischen und auch romantischen Kompositionen zu hören ist, eine kontrapunktische Verarbeitung der Themen in den Blechbläsern. Diesfalls, das ist eine Spezialität von Béla Bartók. Ein Konzert für Orchester mit vielen Solisten, auch Hörner, Trompeten und Posaunen. Dem durchaus dramatischen Kopfsatz des Konzerts für Orchester folgen drei Sätze, die sozusagen Intermezzo, Zwischenspielcharakter haben. Das konzertante Element bleibt erhalten. Jetzt haben wir gerade gehört, wie virtuos solistisch die Blechbläser behandelt sind. Im zweiten Satz treten vor allem einmal die Holzbläser hervor. Bartók selbst schreibt, die Sätze 2 und 3 sind weniger traditionell. Der Hauptteil des zweiten Satzes besteht aus einer Reihe von 5 selbstständigen Abschnitten. Diese werden von den Bläsern nacheinander paarweise angeführt. Fagotte, Oboen, Klarinetten, Flöten und sordinierte Trompeten. Die 5 Teile hängen thematisch nicht miteinander zusammen. Amüsant ist, dass der Komponist in diesem Satz einen Spielmacher ins Spiel bringt, nämlich eine kleine Trommel, die den Rhythmus vorgibt, nachdem die anderen Solisten quasi zu tanzen haben. Wir hören lauter kleine Pas de Deux, vielleicht eine Anleihe bei der von Bartók verworfenen Idee eines Balletts für Orchester. Spiel der Paare heißt der Satz in der späteren Druckausgabe. Blechbläser-Choral steht in der Mitte, sozusagen als Trio in diesem kleinen Scherzo-Satz. Inspiriert könnte er sein von dem gleichnamigen Abschnitt aus Igor Strawinskys Geschichte vom Soldaten. Und wieder fungiert die kleine Trommel als Spielmacher. All diese spielerischen Momente werden im dritten Satz hinweggefegt. Die zentrale Elegie, wie der Satz heißt, ist wirklich ein kummervolles Klagelied, wie der Komponist selbst gemeint hat. Ein Klagelied, das wohl er selbst anstimmt, im Exil, fern der Heimat, voll Heimweh, erinnert sich Béla Bartók an seine magyarischen Trauermusiken, die er immer wieder geschrieben hat. Die Form ist frei, ganz improvisierend. Bartók selbst schreibt, die Konstruktion ist kettenartig, drei Themen folgen nacheinander. Sie bilden den Kern des Satzes und sind von einem verschwommenen Gewebe gestaltloser Motive umgeben. Diese gestaltlosen Motive erinnern an die Einleitung, das Werden und Wachsen, in der Introduktion zum ersten Satz des Konzerts für Orchester. Diese Stimmungswelt kehrt nun wieder. Es ist ein nächtliches Stimmungsbild, das Béla Bartók hier mit erstaunlichen Orchestereffekten nachzeichnet. Kenner werden sich erinnern an das schauerlich ruhige Bild vom Tränensee in Bartóks einziger Oper Herzog Blaubarts Burg. Wie Verzweiflungsschreie klingen die melodischen Aufwallungen inmitten der Elegie im zentralen dritten Satz des Konzerts für Orchester dann. Das ist die Musik, die expressive Musik aus der Introduktion des Werks, die hier gesteigert wiederkommt und dann wieder zurücksinkt in die unheimlichen, die ungreifbaren nächtlichen Klänge. We'll be right back. Auf die Elegie folgt zumindest scheinbar eine Erleichterung, ein Intermezzo, ein scheinbar heiteres Intermezzo, allerdings, der Titel verrät es bereits, es wird unterbrochen. Intermezzo interrotto heißt es. Es beginnt mit einer brisanten Auftaktmelodie und dann singt uns der Komponist ein Lied. Dieses fröhliche Lied hat dann noch eine zweite Strophe sozusagen und da wird es dann wieder ein bisschen melancholischer und ungarische Musikfreunde erkennen, was Béla Bartók hier zitiert und können dann ihre Rückschlüsse ziehen, dass es sich beim dritten Satz zuvor bei dieser Elegie um eine Klage um die verlorene ungarische Heimat handelt. Denn Bartók verwendet hier ein Lied aus der Operette Die Hamburger Braut des außerhalb Ungarns kaum bekannten Komponisten Sigmund Vinze. Und in diesem Lied wird das schöne Ungarn besungen, schöner als die große weite Welt. Und jetzt hören wir einmal, was Béla Bartók aus diesem unbedeutenden Einfall macht. Eine wirklich herrliche, charaktervolle Melodie. So umarmt ein Meister seine Heimat. Aber Béla Bartók hat seine Heimat verlassen müssen. Und so dringt nun auch, es handelt sich ja um ein unterbrochenes Intermezzo, wie der Titel zum vierten Satz heißt, in diese melancholische Heimwehstimmung der Feind herein. Die Banalität des Lebens sozusagen. In den Programmheften unserer Konzerthäuser kann man nun immer nachlesen, das sei ein Zitat aus der 7. Symphonie von Dmitri Schostakowitsch. Das stimmt allerdings nur bedingt, denn Schostakowitsch zitiert diese banale Melodie tatsächlich in seiner Leningrader Symphonie, die mit großem Aufsehen ja als symphonische Durchhalteparole für die Bevölkerung im von den Deutschen belagerten Leningrad entstanden ist. Und es symbolisiert diese banale Musik sozusagen den deutschen Feind. Das hat man auch in Amerika sehr gut verstanden, wo dieses Stück bald nach der Uraufführung in Leningrad auch zur Erstaufführung gelangt ist. Arturo Toscanini hat es dirigiert und Béla Bartók hat diese Musik also mit Sicherheit zumindest im Radio hören können. Aber er hat natürlich erkannt, was Schostakowitsch hier zitiert, als Feind, als Inbegriff der ungeschlachten Banalität und Brutalität. Und das ist natürlich Musik eines ungarischen Komponisten.
Ich zu Maxim, dort bin ich sehr intim. Ich duze alle Namen, ruf sie beim großen Namen.
Der Danilo aus Franz Lehars Lustiger Witwe stört also das lyrische Intermezzo von Béla Bartóks Konzert für Orchester. Es sind also genau genommen zwei Operettenmelodien, die Béla Bartók hier gegeneinander ausspielt. Und die Begegnung mit Leha, die führt zum Unfall mit Totalschaden. Wir hören also, die Mittelsätze in Béla Bartóks Konzert für Orchester sind alles andere als harmlos. Also, es ist doch eine große symphonische Anlage und die stürmt nun in einem Finale einer Apotheose zu, die wirklich und für Bartók eigentlich ungewöhnlich alle Bedenken hinter sich lässt. Wie so oft schreibt er ein tänzerisches Finale, einen rasanten, wilden, ja geradezu hysterisch gesteigerten Tanz, der beginnt nach einer Hornfanfare mit einem regelrechten Perpetuum mobile. Aller rasanten Bewegung vergisst Bartók nicht seine symphonischen Ansprüche. Er reiht nicht nur bunte Tanzthemen aneinander, sondern führt sie auch regelrecht symphonisch durch. Wie schon im ersten Satz gibt es erstaunliche kontrapunktische Verdichtungen, eine Art Fugenkunst in Form eines musikalischen Wettspiels, möchte man meinen. Es ist ja ein Konzert für verschiedene Solisten aus dem Orchester. Zwischendurch gibt's auch Ruhepunkte, aber meist stürmt die Musik nach wenigen Takten schon wieder weiter. Aber zum abschließenden triumphalen Schluss dieses Werks ist es noch ein Stück des Wegs. Wir müssen noch einmal einen gefährlichen Nebel durchdringen. Die Musik zeichnet wieder eines jener nächtlichen, vagen, undurchdringlichen, geheimnisvollen Bilder. Und wir haben wirklich das Gefühl, wir bewegen uns im Blindflug auf ein Ziel zu und es ist nicht ganz sicher, dass wir es heil erreichen können. Erst kurz vor Schluss bricht das Licht durch den Nebel hindurch und wir haben die Gewissheit eines Happy Ends. Und nun noch eine kleine Point, auch für Musikfreunde, die das Konzert für Orchester von Bartok schon ein bisschen besser kennen und vielleicht lieben gelernt haben. Blenden wir uns kurz in den Live-Mitschnitt der Uraufführung des Werks unter Sergei Koussevitzky mit dem Boston Symphony Orchestra ein und hören Sie mal, wie das Stück damals aufgehört hat. Bisschen abrupt klingt das für unsere Ohren, auch für die von Sergei Koussevitzky, der Bartok gebeten hat, doch einen etwas ausführlicheren Schluss für dieses Konzert für Orchester zu komponieren. Und da hat sich der Meister nicht lumpen lassen. Die Finaltakte sind so effektvoll wie die gesamte Komposition. Das Chicago Symphony Orchestra hat auf Boston Symphony und den Uraufführungsmitschnitt geantwortet mit der von Bartok nachkomponierten endgültigen Schlussvariante. Die legendäre Aufnahme unter Fritz Reiners Leitung hat uns während des gesamten Podcasts begleitet. Der Erfolg der Uraufführung und die letztlich positiv gestimmte Atmosphäre dieser Musik, sie bedeuteten für Béla Bartók einen kurzen Lichtblick. Er war an Leukämie erkrankt und, wie sich bald herausgestellt hat, die Krankheit war unheilbar. Nach dem Konzert für Orchester hat der junge Geiger Yehudi Menuhin bei ihm noch eine Solosonate in Auftrag gegeben. Die und das dritte Klavierkonzert, dessen Finalsatz er nicht mehr ganz vollenden konnte, sollten die letzten Kompositionen Bartoks bleiben. Das enorme Honorar, das er von Menuhin für die Sonate bekommen hatte, hätte ihn aller finanziellen Sorgen enthoben. Nicht einmal ein Jahr Lebenszeit ist ihm nach dem Triumph in Boston noch geblieben. Am 26. September 1945 ist Béla Bartók in New York gestorben. Danke fürs Zuhören.
Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.